Volkskörpermänner zur kritischen Theorie von Männlichkeit und Staatsfetisch. Diesen Vortrag hält Kim Poster, der unter anderem für die Jungle World und die Konkret schreibt. Dieser Titel klingt jetzt doch etwas, oder schon sehr theoretisch, und deswegen wäre jetzt meine Frage an Kim erstmal, ob es denn irgendwie so konkrete Beispiele gibt, mit denen wir uns irgendwie diesem Titel ein bisschen nähern können, so konkrete Beispiele, wie denn die neue Rechte irgendwie sich äußert oder was für Aktionen es da gibt, an denen man das irgendwie so diese Begrifflichkeiten festmachen könnte.
Also bei mir fing das Interesse erstmal ganz oberflächlich dabei an, wie oft der Begriff Souveränität tatsächlich benutzt wird. Also der fällt in unglaublich vielen Reden. Ein Hauptziel der AfD ist, Volkssouveränität herzustellen. Jürgen Elsässer führt mit Compact ein ganzes Magazin für Souveränität in das, was er irgendwie den Kampf der Kulturen nennt. Und also einfach die allgemeine Präsenz von dem Wort ist mir aufgefallen, und dann eben die Kontexte, in denen das Wort fällt, und vor allem die Sprachbilder, die dabei verwendet werden. Also ganz oft wird eben Souveränität und Souveränitätsverlust direkt mit Männlichkeit in Zusammenhang gebracht. Björn Höcke hat in dieser viel zitierten Rede stark beklagt, dass Deutschland und Europa ihre Männlichkeit verloren haben und deswegen nicht mehr mannhaft sind und sich eh nicht mehr verteidigen können. Also es sind alles Zitate von Höcke, dass der europäische Platzhaltertyp sich gegen den afrikanischen Ausbreitungstyp nicht mehr zu verteidigen weiß und von eben dem inneren Verfall der eigenen Gesellschaft bedroht ist. Und da hat mich eben vor allem diese Sexualisierung und die Verkörperung des Souveränitätsgedankens, vor allem den der dichten Grenzen, am Anfang beschäftigt, die sich eben darin ausdrückt, dass, wie Klaus Thiebeler das mal schön gesagt hat, dass es im Moment viele rechte Männer gibt, die Staatsgrenzen mit Körpergrenzen verwechseln, beziehungsweise die eben gleichsetzen und eben Grenzübertritte von vor allem Migranten, also von Männern, eben als Übertritt ihrer Körpergrenzen auch empfinden. Und ich habe letztes Jahr dazu in der Konkret was geschrieben, dass eben auch zum Beispiel diese Bezeichnung Redfugees, dass es da nicht nur darum geht, Frauen zum Objekt der eigenen Ehre zu degradieren, was natürlich schlimm genug ist, aber dass es da auch symbolisch diesen Männern, die sowas verwenden, auch darum geht, dass sie da symbolisch vergewaltigt werden von den Geflüchteten. Und einen Monat, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, ist dann eine E-Mail rausgekommen von einem AfD-Politiker, Peter Böhringer, der das nochmal, finde ich, sehr schön zusammengefasst hat, sozusagen diese ideologische Haltung in der E-Mail, die geleakt worden ist, in der geschrieben hat, ich zitiere ihn: Die Merkel-Nutte lässt jeden rein, sie schafft das. Dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Und diese Gleichsetzung von dem eigenen männlichen Körper und eben dem Volkskörper, das hat mich jetzt länger beschäftigt, und darüber will ich dann reden.
Jetzt hast du ja auch gerade schon dieses Wort, oder das Wort Souveränität ist jetzt ein paar Mal schon gefallen, und sieht man ja auch, wie das auch schon erwähnt hattest, dass man, wenn man sich das Compact-Magazin ansieht, den Untertitel, das Magazin für Souveränität, lässt sich ja schon so ein Souveränitätsfetisch auch feststellen, der neuen Rechten, also so eine ganz starke Fokussierung auf ein Thema, und das wird dann hier quasi eben auch nochmal quasi sexualisiert, oder?
Also meine Argumentation ist, dass Souveränität die Vorstellung, eine reine Verfügungsgewalt über die eigene gesellschaftliche Natur erlangen zu können und genau darüber komplett über sich zu verfügen, was umso aufgeladener ist, weil eben gerade die Kontrolle und Unterwerfung dieser gesellschaftlichen Natur und die geschlechtliche Abspaltung von dieser gesellschaftlichen Natur überhaupt erst die Voraussetzung ist, um als gesellschaftliches Subjekt handlungsfähig zu werden. Und mein Vortrag spielt das sozusagen auf zwei Ebenen durch. Einmal auf der Ebene des Staates, wie der angeblich Souveränität erlangt, also auch in der bürgerlichen Ideologien der Aufklärung, und wie die sich dann sozusagen durch die Dialektik der Aufklärung hindurch eben zu dieser Volkskörperideologie gewandelt haben. Und einmal auf der Ebene des Subjekts, wo eben beides mal die Vorstellung ist, dass die eigene gesellschaftliche Natur eben genau unter der komplett eigenen Gewalt stehen könnte, ohne Abhängigkeit von anderem, aus reiner Willenskraft, dem eben untersteht und einsatzfähig ist, sozusagen. Und daraus dann eben diese Fantasien von unmittelbar, diese Fantasien von innerem Zerfall und äußerer Bedrohung irgendwie einsetzen. Und dass es eben kein Zufall ist, dass sie geschlechtlich sind und dass sie auch sexuell verkörpert werden.
Wenn ich mir das jetzt eben so ansehe, dann kommt für mich doch schnell irgendwie, oder wirkt es für mich schnell irgendwie, dass es auch ganz stark über so eine Konzeption eines Gegenübers irgendwie funktioniert. Also vielleicht dann eines weiblichen Gegenübers oder an, ich weiß nicht genau, wie man dann bei diesem Staatsfetisch teil, wo da dann das Gegenüber wäre. Oder trifft es überhaupt zu?
Doch, das trifft zu, wobei ich argumentiere da mit den Arbeiten der feministischen Theoretikerin Karina Koretzki, und die argumentiert eben sehr stark, dass das Weibliche nicht wirklich das andere ist, also in der modernen Subjekt-Objekt-Dialektik, wo eben der Subjektstatus dadurch erreicht wird, dass sich das Subjekt selbst zum Objekt machen kann, also sich eben selbst beherrscht und damit Selbstbestimmung erlangt, ist die Frau nicht wirklich das andere, sondern sie teilt sozusagen diese prinzipielle Voraussetzung, also sie teilt auch die menschliche Natur, sie kann sie aber nicht ergreifen. Also der Mann ergreift die bürgerliche, gesellschaftliche Natur, die Frau verbleibt in ihr und soll sich, das ist dann in der Aufklärung sehr stark ausbuchstabiert worden, die soll sich dieser Natur sozusagen hingeben. Sie hat eben keinen Willen, kann diesen Willen nicht ergreifen und verbleibt dem dann eben, und an der Weiblichkeit wird sozusagen als verschwiegene, unsichtbar gemachte Voraussetzung dieser Natur die eigene Handlungsfähigkeit reproduziert. Also, und das kann man dann sozusagen auf den verschiedenen Ebenen durchspielen. Also auf der Ebene des Staates zum Beispiel ist dann die bürgerliche Erklärung, wie der Staat entsteht, ist eben, dass das einzelne bürgerliche Subjekt einen Willen hat, eben diesen selbstbestimmten Willen, und dass der Staat der allgemeine Wille ist, der Volonté générale, sagt Rousseau. Und genau deswegen sind Frauen dann sozusagen nicht als Staatsbürgerinnen geeignet, weil sie eben keinen Willen haben. Also da kann man das zum Beispiel ziemlich gut zeigen, sie haben die geteilte Natur, sie können die aber nicht nutzen, weil Immanuel Kant sagt, Frauen sind passive Staatsbürgerinnen. Und er sagt direkt danach, das ist ein sinnloser Begriff, weil Staatsbürger müssen selbstbestimmt sein. Ein Staatsbürger kann nicht passiv sein, aber weil er eben diese komische Konstellation da hinfummelt, gibt es dann eben diese Konstruktion von der passiven Staatsbürgerin, die Frauen sind. Und da ist es dann das, was die Frauen dann sozusagen geben oder produzieren, ist eben die Liebe zu den Verhältnissen, die kleine Gemeinschaft, wie Rousseau sie nennt, an der sich dann sozusagen die Liebe zur großen Gemeinschaft, und das ist eben der Staat und die Nation, reproduziert. Und auf der Ebene des Einzelsubjekts ist dann eben die berühmte bürgerliche Autonomie, die eben die Voraussetzung eben kennt, dass es die Weiblichkeit gibt, die diese Autonomie überhaupt erst hervorbringt und stützt, was sich dann zum Beispiel eben ganz materiell darin ausdrückt, dass es eben zum Beispiel die unsichtbaren Sorgetätigkeiten von Frauen gibt, die unsichtbar sind, die als Voraussetzung einfach so sozusagen geschichtslos ewig existieren und von denen aus das bürgerliche Subjekt dann in die Welt gehen kann, Wertarbeit leisten kann, die seine Arbeitskraft reproduzieren kann, ohne dass dies in den gesellschaftlichen Formen erscheint.
Und dann fände ich jetzt aber auch noch ganz spannend, so zu sehen, dass man ja schon jetzt so die Verbindungen oder so diese Verbindungen eigentlich sieht. Inwiefern ist es bedingt sich das Ganze dann einander oder untereinander? Also inwiefern wäre dann quasi so ein, wenn man das so sagen möchte, vielleicht ein Nationalismus von so einem Männlichkeitskonstrukt abhängig? Oder andersrum, inwiefern braucht denn eine Männlichkeitsidee quasi so einen nationalistischen quasi Konzeption dazu?
Also ich glaube, der Zusammenhang ist eben, ich versuche das stark über diese Konzeption des Willens zu begreifen und versuche eben ideologisch aufzuzeigen, dass ganz früh schon der Staat als die Verkörperung des allgemeinen bürgerlichen Willens vorgestellt wird und dass Männlichkeit eigentlich die Verkörperung des Willens des Einzelsubjekts ist. Also Männlichkeit sich ganz stark darüber eben über diese Selbstherrschaft vorstellt, wo eben zentral, also auch ich versuche das dann psychoanalytisch durchzuspielen, eben zentral der eigene Körper dem eigenen Willen unterworfen wird und darüber eben diese Selbstherrschaft verkörpert wird. Und diese Verkörperung sozusagen versuche ich eben sehr, sehr wörtlich zu nehmen und dann auch plausibel zu machen, warum das eben keine Metapher einfach nur ist oder nur eine Symbolisierung, sondern das eben sehr wörtlich nehmen kann. Und der Staat bzw. die Nation ist dann eben so wichtig, weil der Staat die Willen der Einzelsubjekte garantiert. Also durch die Rechtsform garantiert eben der Staat, dass die bürgerlichen Subjekte sich nicht gegenseitig die Köpfe einhauen können in der Verfolgung ihres eigenen Interesses, sondern eben in der bürgerlichen Gleichheit sich als gleiche Warenbesitzer dann erstmal historisch gegenübertreten können. Und genauso wie eben das Einzelsubjekt diese geschlechtliche ewige Natur hat, aus der es aktiv herausspringen muss, hat der Staat eben die Nation als ewige, geschichtslose Natur, die er aber aktiv in die Geschichte setzen muss. Und weil der Staat eben den Willen der Einzelsubjekte eben garantiert, ist er eben prädestiniert davon, so aufgeladen zu werden, als wenn sozusagen die eigene Souveränität am Bröckeln ist oder die Angst ist, die zu verlieren, dass es eben eine Identifikation mit dem Staat oder halt eher mit der Nation gibt, in der Hoffnung, dass eben das große Kollektivsubjekt Staat dann eben es schaffen kann, die eigene Souveränität durchzusetzen. Und gleichzeitig ist aber der bürgerliche Staat auch ein Teil der Untergrabung von Souveränität. Also Souveränität ist immer Ideologie, die ist nie wirklich erreichbar, weil eben selbst ohne die geschlechtliche Abspaltung bürgerliche Herrschaft immer schon eine Voraussetzung kennt. Also zum Beispiel diese Konstruktion von dem Staat als allgemeiner Wille ist halt eben auch Ideologie, also diese Vorstellung von dem Gesellschaftsvertrag, der ist ja nie geschlossen worden. Also es ist eben kein Willensakt ein Kollektiver, dass es den Staat gibt, sondern es ist andersrum. Erst gibt es den Staat als Herrschaftsverhältnis und der ermöglicht dann eine gemeinsame Willensbildung der Bürger. Und der Staat reproduziert natürlich das Kapitalverhältnis und ist sozusagen die lokale Organisationsinstitution vom Kapitalverhältnis. Und auch das untergräbt natürlich sowohl den Willen der Einzelsubjekte als auch den kollektiven Willen des Staates. Also die müssen beide diesen Willen verfolgen und sind damit auch Subjekte und reproduzieren damit aber sozusagen das Kapital als automatisches Subjekt, was dann aber Zwecke setzt, die sich dem einzelnen Willen und dem kollektiven Willen entziehen. Und deswegen gibt es historisch viel dominanter eben die Identifikation mit dem Staat, aber die andere Variante ist sozusagen Souveränität, männliche Souveränität wiederherzustellen durch eine absolute Zerstörung des Staates. Also Veronika Kracher hat zum Beispiel sehr schön dazu gearbeitet, wie der postapokalyptische Film so eine Männerfantasie ist. Also wenn der Staat zerschlagen ist und es keine gesamtgesellschaftliche Organisation gibt, dass dann sozusagen Männlichkeit endlich wieder voll gelebt werden kann, weil es dann also einen verallgemeinerten Bandenkrieg und eine irgendwie nur noch so zerrüttete Rackets aus einsamen Wölfen eigentlich gibt, die sich gegenseitig eben töten und Frauen versklaven. Und bei den Reichsbürgern zum Beispiel kann man sehen, wie diese beiden Fantasien ineinander fließen. Also das sind sowohl völkische Deutschnationale, die eben versuchen, Souveränität wieder über das Deutsche Reich herzustellen und gleichzeitig, also je nachdem, in welchen Untiefen man sich dann bewegt, gibt es aber auch gleichzeitig diese Variante des Einzelsubjekts. Also da sind dann die einzelnen Männer der Staat, die lassen sich ja dann auch als Kaiser oder Könige ausrufen zum Beispiel. Und da ist dann eher so die Vorstellung, so komplett ohne, also komplett nur der Staat zu sein, ohne sozusagen eigentlich ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem sich das verwirklichen muss.